Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Zwei Menschen, zwei Meinungen.
Ich bin nicht aus dem Spiel, aber wenn es um große europäische Dimensionen geht, ist das immer Sache der Regierungschefs.
Innenminister Horst Seehofer hat noch nichts erreicht bei seinem Treffen heute mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz. Er verteilt aber schon mal die Zuständigkeiten. Er will nämlich, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den EU-Staaten verhandeln soll, was die Rücknahme von Asylsuchenden angeht. Und Angela Merkel ihrerseits hat schon gesagt, das ist der Job vom Innenminister. Mal gucken, ob die beiden eine Lösung finden. Heute Abend sitzt ja der Koalitionsausschuss zusammen. Was ihr dazu wissen solltet und warum dieser Punkt zwischen Merkel und Seehofer schon wieder für den nächsten Konflikt sorgen könnte, das ist Thema im frischen Podcast im Update vom 5. Juli. Zahnbürste, Badesachen, Sonnencreme, Unterhosen, ja, packt man alles ein, wenn man in Urlaub fährt, ne? Nur Organspendeausweis? Stand wahrscheinlich bisher nicht auf eurer Liste. Wäre aber besser, wenn ihr das machen würdet, am besten noch in der Landessprache. Denn andere Länder, andere Regeln für die Organspende. Und die Details dazu, die bekommt ihr auch gleich bei uns. Und wir klären, ob einer der vielen Monde, die es in unserem Sonnensystem so gibt, vielleicht mal die neue Erde wird. Das alles und noch viel mehr im neuen Podcast vom Update. Ihr seid dabei, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Ein Arbeitskreis reicht in dieser Sache allerdings nicht. Deshalb treffen sich heute Abend Union und SPD, um weiter zu beraten, was die Asylpolitik angeht. So gegen 19:30 möchte man sich gerne zusammensetzen. Und Thema und Streitpunkt werden sein, klar, die sogenannten Transitzentren an der Grenze zu Deutschland und Österreich, auf die sich CSU und CDU ja bereits geeinigt haben und die SPD eigentlich ablehnt. Gucken wir nochmal drauf mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Katharina Hamberger. Katharina Merkel hat sich ja heute mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán getroffen. Seehofer wiederum ist nach Wien gereist, um mit Kanzler Kurz zu sprechen. Was bringen diese beiden Treffen jetzt eigentlich für das Koalitionstreffen heute Abend?
Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass diese beiden Treffen für das Koalitionstreffen heute Abend nicht sonderlich viel gebracht haben. Ich glaube, wir müssen die mal getrennt betrachten. Das eine ist Merkel und Orbán. Man hat gemerkt, um das mal so ganz platt zusammenzufassen, die mögen sich nicht besonders, zumindest auf politischer Ebene. Das war eine ganz seltsame Pressekonferenz. Der eine hat was gesagt, dann hat die andere darauf geantwortet und dann hat jeder versucht, nochmal das letzte Wort zu haben. Man hat gemerkt, es gibt einen massiven Dissens, was die Migrationspolitik betrifft. Viktor Orbán hat Deutschland vorgeworfen, unfair zu sein, wenn es um die Solidarität ginge. Ungarn sei ja solidarisch, indem sie den Grenzzaun aufbauen. Das ist auch etwas zynisch, muss man sagen. Und Angela Merkel hat dann quasi erwidert, dass sie eigentlich die Humanität in den Vordergrund stellen will und hat so durch die Blume klargemacht, dass Grenzzäune für sie jetzt nicht zwingend die Lösung sind. Und es ging dann um diese Frage, wird Ungarn, wenn es ein Abkommen gibt, innerhalb der Dublin-Regeln Flüchtlinge, die über Ungarn in die EU eingereist sind, denn wieder zurücknehmen? Denn Ungarn wäre ja theoretisch für das Verfahren zuständig. Und daraufhin hat der ungarische Ministerpräsident gesagt, nee, also die kommen ja wahrscheinlich über Griechenland, wir sind also nicht zuständig, also da gab es schon mal keinen Fortschritt. Mhm. In Österreich war ja heute Innenminister Horst Seehofer und der hat ja erst groß vorher getönt, dass er da auf jeden Fall ein Abkommen erreichen will, denn man möchte ja, so wurde es zumindest vorher gesagt, Flüchtlinge, die an der deutsch-österreichischen Grenze kontrolliert werden, bei denen man feststellt, sie kommen aus einem EU-Land, mit dem man kein Abkommen hat, Italien zum Beispiel, dann werden diese Flüchtlinge wieder nach Österreich zurückgeschickt. Und das hat die CSU heute auch nochmal angedroht in Interviews. Und dann kommt Horst Seehofer da raus und sagt, na ja, also wir haben jetzt geredet, war ein nettes Gespräch, also es wird nichts passieren, was Österreich nicht will. Und natürlich werden wir da keinen zurückschicken, wenn derjenige in Österreich keinen Asylantrag gestellt hat. Und die Österreicher haben auch nochmal betont, ja, wir haben ja festgestellt, es passiert nichts zu unserem Nachteil. Die wollen ja das nicht, dass man an der Grenze direkt zu ihnen zurückweist. Also da finde ich, ist eigentlich jetzt ehrlich gesagt nichts rausgekommen.
Nichts rausgekommen, was das Treffen heute Abend beeinflussen wird wahrscheinlich. Okay, dann lass uns nochmal auf die SPD gucken. Die lehnt ja diese sogenannten Transitzentren eben ab, kann sich aber jetzt eben auch nicht komplett gegen den Koalitionspartner stellen. Welchen Spielraum hat die SPD denn überhaupt noch?
Ja, die SPD ist in einer echt vertrackten Lage, hat diesen Streit überhaupt nicht heraufbeschworen, war eigentlich nie daran beteiligt und muss jetzt am Ende sozusagen klein beigeben oder zumindest etwas nachgeben, damit es nicht noch zu einer ausgewachsenen Regierungskrise wird und die Koalition sprengt. Die SPD hat ja eigentlich immer gesagt, sie möchte diese Transitzentren nicht. Wir sprechen aber über andere Transitzentren. Damals war die Rede von Zentren, in denen wirklich dann alle Flüchtlinge sind, die nach Deutschland kommen und wo dann über alles entschieden wird. Das wollte die SPD nicht. Jetzt kann sie sich ein bisschen darauf zurückziehen, dass man nur über eine sehr kleine Gruppe spricht. Es soll, wenn es nach den Plänen der CSU und auch der CDU geht, nur diejenigen treffen, die einen sogenannten Eurodac-1-Treffer haben, also im europäischen Asylsystem mit Fingerabdruck erfasst sind und schon woanders einen Asylantrag gestellt haben. Das sind hochgerechnet wahrscheinlich nur so 5 Leute am Tag. Und da kann die SPD dann sagen, naja gut, dann brauchen wir wahrscheinlich auch kein größeres Zentrum, dann müssen wir da vielleicht auch nicht zwingend ein Zelt aufstellen, dann kann man das vielleicht auch irgendwie ganz anders lösen, zum Beispiel die Leute direkt von der Grenze zum Flughafen zu fahren, das wäre so eine Ausweichmöglichkeit für die SPD. Also sie kann Kompromissmöglichkeiten finden, ich glaube, sie muss nur Pflöcke einrahmen und sagen, bestimmte Grenzen überschreiten wir nicht, zum Beispiel, wir wollen, dass auf jeden Fall der Weg des Rechtsmittels möglich ist, also jemand auch gegen eine Entscheidung Klage einreichen kann und sich dagegen wehren kann.
Wer kümmert sich denn jetzt aber tatsächlich darum, was ausgehandelt oder wie ausgehandelt wird? Also Angela Merkel hat ja im Bundestag schon angekündigt, Horst Seehofer soll das bitte machen, die Verhandlungen mit den anderen EU-Staaten übernehmen. Horst Seehofer findet ja ungefähr das Gegenteil, nämlich dass Angela Merkel sich darum kümmern soll. Werden die sich da noch einig? Was ist deine Einschätzung? Oder ist das schon so ein bisschen der nächste Konflikt, der sich da anbahnt?
Also ich habe die Befürchtung, dass es da vielleicht schon wieder zu einem nächsten Konflikt kommen könnte. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, aber wenn das, glaube ich, so weitergeht, muss Angela Merkel und kann sie gar nicht anders vielleicht dann doch irgendwann sagen, meine Richtlinienkompetenz, ich sage jetzt, wo es lang geht. Es ist von Horst Seehofer natürlich jetzt ein feiner Zug, sich da wieder rauszureden und sagen, Angela Merkel muss das jetzt alles regeln. Aber ich glaube, er muss da erstmal was vorlegen. Also ich glaube, er kann sich nicht auf die faule Haut legen und sagen, das muss jetzt die Angela machen, ich schau mal, was hier. Ja, ich rede mal mit den Leuten, verstehe mich ja mit allen gut, aber am Ende bin ich nicht derjenige, der in der Verantwortung ist. Also er muss was machen, sie darf sich aber auch nicht zurücklehnen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Es ist ja immer noch am Ende dann eine Entscheidung, für die sie auch gerade stehen muss. Und wenn das Ganze schief geht, dann hat sie tatsächlich auch ein Problem. Also sie werden sich da einigen müssen und ich hoffe, sie tun das auch.
Heute Abend treffen sich Union und SPD, um weiter zu beraten, was die Asylpolitik angeht. Hintergründe habt ihr dazu bekommen im Update in Deutschlandfunk Nova von Katharina Hamberger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Straffer Tag heute für Horst Seehofer. Erst die Haushaltsdebatte im Bundestag, da ging es um seinen Etat. Heute Abend Treffen der Koalitionsspitzen, um über den Vorschlag der Union zur Asylpolitik zu verhandeln oder auch zu streiten. Mal gucken. Und heute Nachmittag hat sich der Bundesinnenminister ja dann noch mit Sebastian Kurz getroffen, dem Bundeskanzler von Österreich, um vorzufühlen, ob die österreichische Regierung bereit wäre, Flüchtlinge aufzunehmen aus den sogenannten Transitzentren, die Union ja gerne durchsetzen möchte. Wie das Treffen heute gelaufen ist, darüber habe ich gesprochen mit Clemens Fehrenkotte. Das ist unser Korrespondent in Berlin. Clemens, steht Sebastian Kurz schon in der Fankurve von Horst Seehofer, was die Rücknahme von Flüchtlingen angeht, oder ist es umgekehrt?
Ich glaube fast eher umgekehrt, dass also der deutsche Bundesinnenminister jedenfalls seinen Eindruck hat er hier gemacht und zum Teil auch gesagt, in der Fankurve des österreichischen Bundeskanzlers stehe. Warum? Weil nämlich der Bundesinnenminister das erklärt hat, was Österreich hören wollte. Nämlich, dass all das, was die Bundesregierung, sofern denn die SPD heute Abend zustimmen wird, was sie mit Transitzonen vorhat entlang der österreichischen Grenze, nicht zulasten Österreichs gehe. Und das war der Kernsatz von Sebastian Kurz, seitdem diese ganzen Pläne und die Einigung bekannt geworden sind Anfang dieser Woche. Und das ist erfüllt. Von daher, wie gesagt, ich glaube eher, dass Herr Seehofer gegenwärtig in der Fernkurve von Sebastian Kurz steht.
Okay, also einmal kurz die Plätze getauscht. Dann lass uns noch mal gucken. Konkrete Beschlüsse haben die beiden ja heute nicht gefasst. Auch deshalb, weil ja noch gar nicht klar ist, wie die Länder dazu stehen, die bei sich die registrierten Asylbewerber nach der Rückweisung wieder aufnehmen sollen.
Also klar stand von Anfang an, dass es hier keine Beschlüsse, keine Entscheidungen, keine irgendwie Abkommen gäbe, sondern die Österreicher haben einfach verlangt, was macht eigentlich die deutsche Bundesregierung, was sind ihre Pläne, was haben sie vor? Und das ist relativ en Detail auch wohl besprochen worden mit der Intention, dass also in diesen geplanten Transitzentren, so sagte Horst Seehofer, vor allen Dingen Flüchtlinge, die aufgegriffen würden, die einen Asylantrag in Italien und Griechenland gestellt haben, und das seien ungefähr 3/4 aller Flüchtlinge, die man dann aufgreife, dass die wieder zurück geführt würden innerhalb von 48 Stunden in die Länder, wo sie ihren Antrag gestellt haben. Dann kommt das große Aber. Was hält Italien davon? Was hält Griechenland davon? Dann sagte Horst Seehofer ein bisschen sibyllinisch, dann sagte er, ja, das sind die großen europäischen Fragen, das sei sehr komplex und die Kernentscheidung, das müssten die Regierungschefs dann treffen. Von daher sagt er, ich bin zwar jetzt nicht mehr ganz am Rande stehend, aber das müssten schon die Regierungschefs machen. Auf gut Deutsch, das müsste dann Angela Merkel machen.
Genau, und Angela Merkel hat ja schon im Bundestag gesagt, eigentlich müsste das der Innenminister übernehmen. Mal gucken, was da dann am Ende rauskommt, wer den Job dann wirklich macht.
Tatsache ist so, natürlich müssen, falls es einzelne bilaterale Rückführungsabkommen gibt, das müssen die jeweiligen Innenminister aushandeln. Mhm. Was da drüber steht, ist natürlich die Frage, wollen wir das überhaupt angehen? Können wir da zustimmen und so weiter? Diese Art von politischem, sage ich mal, Großtalk, das müssen tatsächlich dann also auch die Regierungschefs Italiens, Griechenlands und Deutschlands machen.
Ist die ganze Diskussion um diesen Plan eigentlich Thema in der österreichischen Bevölkerung? Wie reagiert man denn eigentlich da darauf?
Oh, natürlich ist das ein Megathema. Ich bin heute Abend im ORF-Fernsehen noch auf einer Talkshow. Die sagten, ja, müssen wir sofort, was sagen die Deutschen jetzt dazu? Die Österreicher verfolgen das sehr genau und auch sind mit ihrer Regierung gegenwärtig sehr zufrieden. Deswegen, was Sie sagten, die Deutschen scheinen jetzt gegenwärtig in der Flüchtlingspolitik umzuschwenken, wollen rückführen. Was ist mit uns? Was ist mit Österreich? Die hatten natürlich auch schon sehr, sehr viele auch aufgenommen, was in der Bevölkerung dann mittlerweile auch schon ein langes, langes Thema ist. Einer der Gründe, warum wir auch diese Regierungsparteien haben, die gegenwärtig dann auch gewählt worden sind im letzten Herbst. Von daher sind die Österreicher mehrheitlich auf der Seite ihrer Regierung und sagen also Schaden von Österreich abhalten. Wenn das die Regierung hier in Wien tue, dann sei es schon richtig.
Sebastian Kurz ist also Fan von Horst Seehofer und Horst Seehofer Fan von Sebastian Kurz. Zwei Fanboys, so kann man es dann auch zusammenfassen, haben sich heute getroffen, Horst Seehofer mit dem Kanzler von Österreich, um eben mal abzuklopfen, wäre die österreichische Regierung eventuell bereit, Flüchtlinge aufzunehmen aus den sogenannten Transitzentren. Weitere Infos dazu habt ihr bekommen von unserem Korrespondenten in Wien, Clemens Fehrenkotte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr fahrt in den Urlaub und packt euren Koffer oder Rucksack und ihr schmeißt rein Klamotten, Logo, Sonnencreme, Mückenspray, Bücher, Badesachen, Personalausweis und Organspendeausweis. Ja? Packt ihr den ein? Also es wäre auf jeden Fall besser, das sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, am besten auch noch in der Landessprache. Kurz vorm Urlaub, ganz ehrlich, würde ich mich auch nicht unbedingt mit dem Thema möglicher Tod beschäftigen wollen, aber es ist offenbar nötig. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum sollten wir das denn machen?
Ja, weil Organspende nicht einheitlich geregelt ist, also auch nicht in der EU. Das heißt, in anderen Ländern können andere Gesetze gelten als in Deutschland und damit Fakten geschaffen werden, die man vielleicht gar nicht will. Hier in Deutschland gilt ja die sogenannte Entscheidungslösung. Also es klingt ein bisschen sperrig, bedeutet, dass wir fundiert informiert werden sollen und dann auf Grundlage dieser Information eine Entscheidung treffen zur Organspende. Deshalb bekommt jeder, der über 16 ist, regelmäßig Post von der Krankenkasse mit Infomaterial zur Organspende mit dabei, dann auch immer einen Organspendeausweis. Den kann man dann ausfüllen, muss man aber nicht, also zumindest im Moment noch nicht. Das könnte sich ändern. Die Gesundheitsminister haben letzten Monat beschlossen, dass das geprüft werden soll, ob man da so eine Entscheidung verpflichtend einführen könnte.
Gut, aber im Klartext heißt das im Moment, in Deutschland darf man jemandem nur Organe entnehmen, wenn der zu Lebzeiten zugestimmt hat.
Ja, genau. Und wenn ich keine Entscheidung getroffen habe, dann werden meine Angehörigen danach gefragt, was wahrscheinlich mein Wille war. Das ist übrigens so ein Punkt, den man durchaus mal abwägen sollte. Über den eigenen Tod nachdenken ist vielleicht unangenehm, aber wie schlimm muss das erst für die Angehörigen sein, so eine Entscheidung zu treffen? Ja. Jedenfalls so ähnlich, also dass entweder ich oder meine Familie der Organspende zustimmen müssen, läuft das auch in Dänemark, in Griechenland, Großbritannien, Litauen, Rumänien und der Schweiz. Aber dann gibt es eben auch noch die sogenannte Widerspruchslösung.
Und die heißt, es dürfen Organe entnommen werden, wenn ich nicht eindeutig dagegen widersprochen habe.
Ja, ganz genau so. Entweder ich widerspreche oder ich bin automatisch Organspender. Eine Regelung, die mittlerweile in Deutschland von den meisten Gesundheitsministern der Länder übrigens auch befürwortet wird. Zum einen, weil es einfacher ist und zum anderen, damit es wieder mehr Organspenden gibt. Um eine Zahl zu nennen, im Moment warten in Deutschland 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Also in vielen, letztlich in den meisten europäischen Ländern gilt diese Widerspruchslösung schon. Zum Beispiel in so typischen Sommerurlaubsländern wie Frankreich, Italien und Spanien, aber auch in den Niederlanden, in Polen und Österreich, wo man ja schnell mal über die Grenze hin ist. Deshalb, gerade wenn man in diese Länder fährt und eigentlich keine Organe spenden will oder sich auch noch nicht mit dem Thema beschäftigen möchte und die Entscheidung lieber noch ein bisschen aufschiebt, dann sollte man wirklich besser so einen Organspendeausweis in der Tasche haben.
Aber nehmen wir mal an, jetzt passiert tatsächlich ein Unfall in Italien zum Beispiel. Dann sehen die doch da anhand meines Personalausweises, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Gelten dann für mich nicht die Regeln aus Deutschland?
Nee, tatsächlich gelten die Regeln des jeweiligen Landes. Andersrum ist es ja auch nicht so, dass hier in Deutschland den Bürgern mit italienischer oder türkischer Staatsbürgerschaft einfach die Organe entnommen werden, falls sie nicht widersprochen haben, nur weil da eben die Widerspruchslösung gilt. Also deshalb, ob du jetzt in einem Land lebst oder nur als Touri gerade deinen Sommerurlaub da verbracht hast, das ist dann egal. Deshalb eben der Rat, einen Organspendeausweis mitzunehmen, am besten auch noch in der Sprache des jeweiligen Reiselandes.
Und wo bekomme ich den dann her?
Ganz einfach auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder auf deren Organspende-Infoseite, haben wir auch verlinkt bei uns auf deutschlandfunknova.de. Da kann man den Ausweis dann in 29 Sprachen als PDF herunterladen. Das ist so ein einfaches A4-Papier, das man dann ausdrucken kann. Da ist der Ausweis dann zweimal drauf, einmal in der ausgesuchten Landessprache und einmal auf Deutsch. Ausfüllen, ausschneiden, einstecken.
Wer von euch in den Urlaub fährt, sollte seinen Organspendeausweis im Gepäck haben und zwar am besten in der Landessprache. Das rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und Sabrina Leu hatte die Details dazu.
Deutschlandfunk Nova Update.
Michael, wenn du aussteigen könntest, so komplett, ne? Was wäre dein Lieblingsziel? Ich gebe dir mal drei zur Auswahl. Asien, Südamerika oder Mond?
Ja, auf jeden Fall Mond. Muss auch gar nicht unserer sein. Es gibt viele spannende Monde.
Ach, guck, Michael Büker ist Astrophysiker. Und wir sprechen über Monde, denn Monde sind überraschenderweise erdähnlich. Und das ist eben interessant für Wissenschaftler, für Astrophysiker, denn die sind ja im Prinzip ständig auf der Suche nach erdähnlichen Planeten, weil wir, also die Menschheit, ne, vielleicht irgendwann auch mal dorthin umsiedeln könnten. Michael, bisher ist ja noch kein Planet entdeckt worden, auf dem wir jetzt einfach umziehen könnten. Aber da, wo ein Planet ist, da sind auch Monde und ab da wird es spannend für dich, ne?
Ja, genau. Also bei den Exoplaneten, das heißt den Planeten, die andere Sterne als unsere Sonne umkreisen, war es im Prinzip lange Zeit genauso. Man kannte schon ganz viele Sterne und war sich sicher, die haben bestimmt auch Planeten. Und jetzt ist es sozusagen nochmal einen Schritt weiter. Wir kennen jetzt einige tausend dieser Exoplaneten und denken uns, die haben garantiert auch Monde, aber wir haben sie noch nicht gefunden. Und deswegen ist es besonders spannend für Astrophysiker danach zu suchen. Das ist vielleicht wie, wenn ich irgendwo in Europa auf Reisen bin, wo ich noch nie war und dann fragt mich jemand, sag mal, glaubst du, die haben da ihr eigenes Bier? Dann denke ich mir, auf jeden Fall haben die da ihr eigenes Bier und jetzt will ich das auch finden und ausprobieren.
Wie bilden sich denn diese Monde überhaupt? Was weiß man darüber?
Also es gibt drei Mechanismen, die wahrscheinlich dafür geeignet sind, dass sich Monde bilden. Das ist zum einen, dass die gemeinsam mit ihrem Planeten entstehen. Dann sind das sozusagen Geschwisterhimmelskörper. Sie können aber auch eingefangen werden. Das heißt, dass die Schwerkraftwirkung eines Planeten dafür sorgt, dass ein Mond erst nachträglich sozusagen in seine Umlaufbahn gerät. Und wir wissen von unserem eigenen Mond mit einiger Sicherheit, dass der als Resultat einer großen Kollision entstanden ist und unser eigener Mond deswegen auch ungewöhnlich groß ist für Monde. Das sind die drei, die man kennt. Und nun haben wir in unserem eigenen Sonnensystem ein gutes halbes Dutzend richtig großer Brocken, also auch Monde, die richtig was auf die Waage bringen und über 180 ganz kleine. Das heißt, wir haben schon eine große Vielfalt und da draußen könnte noch viel mehr sein.
Es gäbe also ein bisschen Auswahl. Okay, was macht denn jetzt einen Mond zu einem, naja, ich sag jetzt mal so ein bisschen heimelig, ne, zu einem guten Zuhause?
Also Monde können vieles von dem haben, was wir auf der Erde auch als Voraussetzung für Leben ansehen. Zum Beispiel könnten sie flüssiges Wasser an ihrer Oberfläche haben. Wir wissen von dem Saturnmond Titan zum Beispiel in unserem eigenen Sonnensystem, dass er sogar eine dichte Atmosphäre haben kann. Da ist der atmosphärische Druck fast genauso groß wie bei uns auf der Erde. Dafür haben Monde aber wahrscheinlich eine deutlich geringere Schwerkraft. Und das ist, wenn man mit dem Raumschiff schon ankommt, ganz praktisch. Denn das bedeutet, dass man mit dem Raumschiff einfacher landen und auch wieder von diesem Mond starten kann. Und dann steht einfach noch zu erwarten, dass es eine große Vielfalt gibt. Wir wissen von den Monden um Jupiter und Saturn in unserem Sonnensystem. Die sind ganz verschieden, da sind viele auf einem Haufen. Das macht das Ganze spannend und dann kann man sich sozusagen was aussuchen.
Und haben denn die Wissenschaftler schon irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also ermitteln sie quasi in die richtige Richtung? Werden sie einen entdecken, wo man theoretisch eben auch ja, nach all diesen Dingen suchen oder eben die auch finden könnte, die du gerade beschrieben hast?
Ja, es ist noch ziemlich schwierig. Wir haben zurzeit Instrumente und Entdeckungsmethoden, die dafür geeignet sind, gerade mal die Planeten um andere Sterne zu finden. Und jetzt wollen wir auch noch nach deren Monden suchen, die natürlich noch viel kleiner und deswegen schwieriger zu entdecken sind. Aber es gibt ganz gute Hinweise. Im vergangenen Jahr hat ein Team von Astronomen um einen Planeten namens Kepler-1625b zum ersten Mal Hinweise in den Daten gefunden, die darauf hindeuten, dass dieser Planet einen Mond haben könnte. Und das ist natürlich was, dem man nachgehen will. Alle sind jetzt gespannt, wann der erste Exomond gefunden wird und wie schnell es dann geht, dass wir weitere finden. Deswegen ein Feld, in dem sich viel tut.
Naja, bis der Mond dann tatsächlich mal die neue Erde wird, ne? Das wird wohl noch sehr, sehr lange dauern. Aber wie der aktuelle Stand ist, was die Wissenschaftler da schon alles entdeckt und gesehen und gefunden haben, worauf sie hoffen, das hat uns Michael Büker erklärt, der ist Astrophysiker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dara im Süden von Syrien gilt als die Wiege des Aufstands gegen Syriens Präsident Bashar al-Assad. Dort kam es nämlich im Frühjahr 2011 zu den ersten Protesten. Heute ist die Region um Dara eins der letzten Rebellengebiete. Seit Wochen wird dort gekämpft. Heute gab es wohl den heftigsten Angriff seit langem. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist bei mir. Was ist dort passiert, Sabrina?
Also auf das Gebiet soll es innerhalb von wenigen Stunden etwa 600 Attacken gegeben haben. Das sagt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die sitzt in Großbritannien und stützt sich dabei auf Berichte von Rebellen aus der Region. Die Angaben sind also unabhängig nur schwer zu überprüfen. Die sagen, Kampfjets und Hubschrauber sollen Raketen und Fassbomben auf verschiedene Orte nahe Dara abgeworfen haben. Und das, nachdem es 4 Tage relativ ruhig war. Da fand eine Gesprächsrunde statt, bei der Russland vermitteln sollte und bei der nach einer friedlichen Lösung gesucht werden sollte. Aber die Gespräche sind wohl gescheitert.
Weiß man, warum die Gespräche so geendet sind?
Also Knackpunkt ist da wohl vor allem die Entwaffnung und die Frage, ob die in einem oder in mehreren Schritten erfolgt. Die Rebellen wollen ihre Waffen nur schrittweise abgeben, aber die Kontrolle über die Region behalten. Sie werfen Russland vor, dass es sie quasi zu einer Kapitulation zwingen will. Russland ist ein Verbündeter von Assads Regime und Russland besteht wohl darauf, dass die Rebellen alle ihre schweren Waffen auf einen Schlag abgeben und auch die Gebiete an die syrische Regierung übergeben. Andernfalls, so wohl die Drohung, würde es weitere Angriffe geben.
Und anscheinend ist ja eben genau das passiert, ne?
Ja, also die Beobachtungsstelle sagt, dass die syrische Führung die Rebellengebiete jetzt in eine so wörtlich Hölle verwandeln will. Mittlerweile hat die Regierung laut der Beobachtungsstelle über mehr als 30 Orte in Dara wieder die Kontrolle. Teilweise, weil es entsprechende Vereinbarungen mit den Rebellen gab, teilweise aber auch durch gewaltsame Übernahmen. Heißt, dass die Assad-Regierung jetzt wieder etwa 3/5 dieser Provinz kontrolliert. Für Assad wäre das ein wichtiger Sieg, auch symbolisch, denn wie du ja gerade schon gesagt hast, gilt Dara als der Ausgangspunkt des Protests gegen sein Regime.
Was heißt das denn für die Menschen, die da sind?
Also laut UNO sind da aufgrund der Angriffe 750.000 Menschen in Lebensgefahr. Rund 320.000 Menschen sind demnach auf der Flucht. Viele direkt an der Grenze zu Jordanien. Sie müssen da unter freiem Himmel ohne jeglichen Schutz kampieren und das bei rund 40 Grad. Das Problem, Jordanien hat genauso wie Nachbarland Israel die Grenzen geschlossen. Jordanien hat laut UNO schon mehr als 660.000 Syrer Zuflucht gewährt. Laut eigenen Angaben sogar über 1 Million und das bei knapp 10 Millionen Einwohnern. Und die sagen, wir sind hier am Limit. Deshalb hat der Chef des UNO Flüchtlingshilfswerks Filippo Grandi auch dazu aufgefordert, Jordanien dringend zu helfen, damit Jordanien dann wiederum den Flüchtlingen helfen kann.
Wie geht's jetzt weiter?
Also seit gut 3 Stunden sitzt der UNO-Sicherheitsrat bei einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über die Eskalation in Syrien zu beraten. Die Sitzung ist nicht öffentlich, aber nach den ersten Meldungen, die jetzt gerade so heraussickern, versucht man wohl Druck auf Russland auszuüben, dass ein Zugang für humanitäre Hilfe in das Gebiet ermöglicht wird. Anscheinend wollen aber auch die Rebellen im Süden Syriens wieder mit der russischen Armee verhandeln. Das hat ein Oppositionssprecher vor knapp 2 Stündchen gesagt. Jordanien muss aber vermittelt haben. Die haben das vor einer knappen Stunde auch nochmal bestätigt und sagen, dass es wohl schon heute Abend wieder ein neues Gespräch geben soll.
In der südsyrischen Provinz Dara hat es wieder heftige Angriffe gegeben, nachdem die Gespräche zwischen den Rebellen und Vermittler Russland gescheitert sind. Jetzt will man sich aber doch nochmal zusammensetzen und nach einer friedlichen Lösung suchen. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die aktuellen Infos für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ey, Badeseen sind so super, dass nicht nur wir die extrem geil finden, sondern auch Algen. Also so ein paar Algen, ja, die sind eigentlich nicht so schlimm für den See und für uns, nur irgendwann im Sommer kippt die ganze Geschichte ja meistens. So wie im Moment in Magdeburg, da gibt's den Barlebersee und da darf im Moment niemand baden, schwimmen oder eine Arschbombe machen, weil da gibt es Blaualgen. Sebastian, da ist so ein richtiges Verbotsschild am See, ne? Mhm. Ist das jetzt übertrieben oder sollte man da wirklich nicht reingehen?
Nee, in dem Fall würde ich dir wirklich raten, dich unbedingt an das Verbot zu halten, denn die in der Umgangssprache als Blaualgen bezeichneten Cyanobakterien, die können je nach Bakterienstamm unterschiedliche Toxine, also Gifte, bilden. Das sind zum einen Nervengifte und zum anderen Gifte, die dann auf die menschliche Leber einwirken.
Okay, welche Schäden können die dann bei uns anrichten, die Gifte?
Ja, also grundsätzlich sind die von den Cyanobakterien produzierten Toxine in geringer Konzentration für gesunde Menschen total ungefährlich, wenn man jetzt belastetes Wasser irgendwie runterschluckt, aus Versehen oder auch bewusst. Mhm. Bei höheren Konzentrationen sieht das etwas anders aus, sagt Ingrid Korus. Sie ist die Abteilungsleiterin für Trinkwasser und Badebeckenwasser beim Umweltbundesamt.
Das merkt man innerhalb von Minuten an Schwindel oder Kribbeln in den Fingern. Das ist bis jetzt aber in der ganzen internationalen Literatur nur in ganz wenigen Fällen beim Menschen beobachtet worden.
Allerdings sind schon öfter Hunde tatsächlich daran gestorben, wenn die Algenblüten von der Wasseroberfläche ja so aufgeschlabbert haben, sagt Ingrid Korus. Und das ist dann natürlich schon etwas bedenklich, wenn so relativ große Tiere, Säugetiere daran sterben.
Und wie ist das bei den Lebergiften, die du da eben noch erwähnt hast?
Da ist es etwas anders. Die wirken langsam und auch über einen längeren Zeitraum. Aber auch hier ist es sehr unwahrscheinlich, dass Menschen eine Dosis aufnehmen, die zu einem jetzt akuten Leberschaden führt, meint Ingrid Korus. Eine Ausnahme sind da unter Umständen kleine Kinder, die mit Förmchen oder gerne auch mal Tassen im Wasser spielen und sich gerne auch mal einen kräftigen Schluck gönnen beim Spiel. Da am besten besonders aufpassen.
Welche Badegewässer werden in Deutschland denn auf diese Cyanobakterien kontrolliert? Also welche werden kontrolliert, damit eben genau das nicht passiert?
Also im letzten Jahr wurden laut Umweltbundesamt rund 2300 Badegewässer auf ihre Wasserqualität hin überprüft. Aktuelle Messungen habe ich heute auch gemacht, kann jeder im Netz auf der Seite vom Umweltbundesamt unter Wasserqualität in Badegewässern nachgucken. Das ist so nach Bundesländern aufgeteilt, sehr hilfreich, ist ganz interessant. Aber das Problem ist, die hygienische Qualität von Gewässern, die wird durch die Messung von zwei Bakteriengruppen bestimmt, den Escherichia coli. Die kennt man ja.
Kolibakterien. Genau.
Und Enterokokkenbakterien, aber eben nicht den Cyanobakterien. Die werden nämlich nur da zusätzlich überprüft, wo die Beschaffenheit des Sees und dessen ja Vergangenheit dafür sprechen. Also da, wo zum Beispiel große landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Nähe sind oder schon öfter eine Blaualgenblüte eben vorgekommen ist. An den Gewässern, da werden dann alle 14 Tage Proben genommen.
Und ist man innerhalb der 14 Tage nach einer Probenentnahme auch wirklich auf der sicheren Seite?
Ja, leider nicht zu 100%, denn die Situation kann unter Umständen schon innerhalb dieser 14 Tage umschlagen. Ein Faktor ist dabei der Wind, sagt Ingrid Korus.
Manche Cyanobakterien, die haben die Neigung, so zur Oberfläche aufzutreiben und dann sieht man sie als Schlieren oder manchmal auch als richtig dicke Schichten, das nennt man dann Algenblüte. Und wenn der Wind das dann noch alles in eine Richtung zusammenschiebt, dann hat man manchmal so eine richtig dicke Schicht und das passiert innerhalb von wenigen Stunden. Insofern kann auch die öffentliche Überwachung diese Situation nicht komplett erfassen und es ist wichtig, dass Badende selbst erkennen, dass sie in einer solchen Algenblüte besser nicht baden.
Aha, okay. Und woran erkenne ich das? Also gibt es da irgendeine Faustregel oder so?
Glücklicherweise ja, eine, die sich jeder merken kann. Und die hat mir Ingrid Korus auch noch zum Glück verraten.
Natürlich baden Leute auch woanders. Und deshalb geben wir immer sehr gerne die Faustregel mit. Wenn sie vorsichtig ins Wasser waten bis zu den Knien, ohne das Sediment aufzuwirbeln und dann ihre Füße noch gut erkennen können, auch die Umrisse zwischen den Zehen, dann ist das Baden okay. Wenn Sie vor grünlicher Trübung Ihre Füße nicht mehr oder nur noch sehr verschwommen sehen, dann sollten Sie lieber woanders baden.
Ja, und zum Schluss hatte sie noch einen Tipp, vor allem für Frauen, denn manche Substanzen von Cyanobakterien sollen auch die Haut reizen. Deswegen rät Ingrid Korus dazu, den Badeanzug nach dem Baden auszuziehen und nicht stundenlang noch sich darin rumzusuhlen, weil sich darin eben oft auch viele Bakterien ansammeln und die dann in der Folge die Haut schädigen können.
Ja, aber ihr Jungs könntet auch die Badehose wechseln, ne? Also es ist jetzt nicht nur für Frauen, die da. Ach, macht ihr das?
Ja. Aber sie sagte, bei Badeanzügen gibt es das oft, dass dann bestimmt man uns das sehr viel hängen bleibt. Deswegen nochmal hatte sie explizit.
Alles klar. Also im Sommer kommt es in manchen Badeseen immer wieder zu Ansammlungen von Blaualgen. Wie ihr das selbst erkennen könnt und warum es keine gute Idee ist, in so einen Badesee reinzuhüpfen, hat uns Sebastian Rahms erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Flughäfen, Gasunternehmen, Wasserwerke. Griechenland musste seinen Staatsbesitz verkaufen in den vergangenen Jahren. Sonst hätte nämlich die EU und der Internationale Währungsfonds dem Land kein Geld geliehen und dann wäre Griechenland zahlungsunfähig geblieben. Der Plan war, so war das eigentlich gedacht, Griechenland nimmt Geld ein, wenn es zum Beispiel Flughäfen und so weiter verkauft. Und so könnte es dann selbst dafür sorgen, dass es finanziell wieder besser läuft. Nur, das ist eben nicht der Fall. 50 Milliarden Euro wollte die griechische Regierung im Zeitraum 2011 bis 2017 einnehmen und geworden sind es etwas über 5 Milliarden. Wir sprechen jetzt darüber mit unserem Korrespondenten in Athen, Michael Lehmann. Michael, warum verkauft sich der Staatsbesitz so schlecht?
Der verkauft sich natürlich deshalb so schlecht, weil viele Länder in Griechenland in den letzten Jahren nicht mehr vertraut haben. Das Land wurde, so sagen es viele in Griechenland, hier nochmal schlechter gemacht, als es da stand. Und dann war es eben natürlich schwierig, wenn man auf der anderen Seite den Investoren im Ausland sagen musste, nun seid ihr herzlich eingeladen, bei uns zu investieren, zum Beispiel die Sachen zu kaufen, die du ja auch angesprochen hast. Man muss sagen, es hat in Teilen natürlich schon geklappt. Also beispielsweise hat Fraport, ein deutsches Unternehmen, 14 Regionalflughäfen gekauft, investiert da auch und es ist einiges am Entstehen, zum Beispiel in Thessaloniki am Flughafen. Aber natürlich reicht das nicht. Man hatte sich in der Tat wesentlich mehr erhofft. Und dann gibt es ein Negativbeispiel, nämlich zum Beispiel die Elektrizitätswerke. Da war vielen Investoren klar, dass da erstmal, wenn man es gekauft hat, sehr viel Geld reingesteckt werden muss in neue Filtertechnik beispielsweise. Das hat abgeschreckt. Dann kamen dann noch natürlich auch Gewerkschaften dazu, die auf die Barrikaden gegangen sind und viele Investoren zusätzlich nervös gemacht haben. Also eine ganze Reihe von Gründen, die es da gab.
Ich meine, diese finanziellen Erwartungen, die haben ja doch recht hoch gelegen, ne? 50 Milliarden. War das überhaupt realistisch, dieses Ziel? Konnte man das überhaupt erreichen?
Das ist vielleicht sogar die wichtigste Frage von all denen, die es gibt in dem Zusammenhang. In der Tat waren die 50 Milliarden einfach mal so festgesetzt worden. Das war eine Schätzung, vielleicht auch eine Aufforderung an die griechische Regierung. Es gibt viel zu tun, tut auch was. Und unterm Strich muss man ja sagen, im Moment gibt es ja an anderer Stelle gute Schlagzeilen für Griechenland. Der EU-Finanzkommissar hat letzte Woche bei seinem Besuch hier in Athen, er war ja sogar erst diese Woche da, und Moscovici hat gesagt, Griechenland kann ab dem Sommer definitiv finanziell auf eigenen Beinen stehen. Also man hat es geschafft, trotz dieser etwas schlappen Verkäufe in Sachen Privatisierung da durchaus den richtigen finanziellen Weg einzuschlagen. Aber natürlich wäre es schön und bleibt es wichtig, dass in Sachen Privatisierung weiterhin was passiert und vor allem, dass auch unabhängig von der Frage, ob das nun Privatisierungsprojekte sind oder ganz einfache Investitionsprojekte, ist es wichtig, dass Geld aus dem Ausland massiv nach Griechenland fließt wieder.
Dann lass uns doch noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Also was bedeutet das jetzt für Griechenland? Also wenn der Verkauf von Staatsbesitz zu wenig Einnahmen erzielt?
Dann heißt es, dass die Gelder, die gebraucht werden, um Staatsbedienstete bezahlen zu können, um all das leisten zu können, was der Staat leisten muss, von anderer Stelle kommen muss. Und da sind wir beim traurigen Thema für viele Griechen, die spüren, dass zu viel gespart wurde. Dieses Sparpaket hat vielen wirklich die Luft zum Atmen fast genommen. Rentner, auch viele Niedrigverdiener, die leiden seit Jahren. Und das muss sich ändern. Da muss der Staat zum einen Anreize schaffen, ein Bürokratieabbau, wichtiges Thema. Thema Investoren anlocken. Jeden, den du fragst hier in Athen oder in Thessaloniki, der Wirtschaftsberater ist oder der sonst wie einfach sich auskennt in volkswirtschaftlichen Angelegenheiten auch, der sagt, wir brauchen Investoren, Investoren und nochmal Investoren. Und wenn die kommen, wenn die wieder vertrauen ins Land, dafür gibt es gute Gründe, das zu tun, weil es sind Top-Leute, die hier ausgebildet sind, die auch bleiben wollen, die nicht abhauen aus Griechenland, dann wird es weiter den Ruck geben, den das Land dringend braucht. Und man kann das allen Griechen oder fast allen Griechen nur wünschen, denn die allermeisten sind trotz aller Unkenrufe fleißig, arbeitswütig und müssen kräftig ran im Moment.
Der Verkauf von Staatsbesitz hat Griechenland bisher zu wenig Geld eingebracht. Warum das so ist, mehr über die Hintergründe und weitere Details dazu habt ihr bekommen von unserem Korrespondenten in Athen, Michael Lehmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.